Ja, Fasten und Gebet. Das sieht sehr ansprechend aus, finde ich, ja. Als ich das Bild gesehen habe, dachte, der Titel passt 100% dazu, Fasten und Gebet. Was ist das? Welchen Ursprung hat es in der Bibel? Und was bedeutet das für mich heute? Das ist so ein bisschen Gedanken, die ich heute reingehen will. Allerdings, das Thema ist sehr breit. Somit muss ich mir ein bisschen einschränken, weil man kann dazu sehr viel sagen, aber alles geht leider nicht. Somit seid da ein bisschen nachsichtig, dass genau vielleicht den Punkt, den du als wichtig findest, vielleicht nicht dabei ist. So, nimm die Punkte, die vielleicht dabei sind, und überleg, ob Gott zu dir in diesem Predigt zu dir spricht. Fasten und Gebet. Wir lesen das erste Bibelstelle in der Bibel, die wir lesen, über Fasten, lesen wir in den Gesetzbüchern, in 3. Mose. Und der Herr sagte zu Mose: Der 10. Tag des 7. Monats ist der Tag der Versöhnung. Dann sollt ihr fasten, euch zu meiner Ehre versammeln und eure Opfer auf dem Altar verbrennen. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten, denn an diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, eurem Gott, versöhnt und von all euren Sünden befreit. Der erste Bibelstelle über Fasten. In welchem Kontext? Denn an diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, eurem Gott, versöhnt und von aller eurer Sünden befreit. Ich finde, es ist prägnant, dass Gott in der Fülle von den vielen Geboten und Opfern gerade dieser Stelle, gerade dieses Gebot oder gerade in diesem Kontext ein Fasten einordnet. An der Tag der Versöhnung mit Gott. Gerade an diesem Tag soll gefastet werden. Es ist so, als ob Gott sagt: Hey, das ist der Highlight schlechthin. Die Bibel zeigt uns verschiedene Beispiele auf, wann sonst Fasten praktiziert wurde. Ich möchte bewusst nur ein paar Beispiele begrenzen, denn es gibt, wie gesagt, eine Fülle von Situationen, wo Menschen sich entschieden zu fasten und zu beten. Natürlich ist hier zu betonen, dass man nicht nur in dieser Situation fasten und beten kann, sondern viele andere Gelegenheiten gibt es dazu. Zum einen, wir starten jetzt diese Woche Fasten und Gebet. Und was wollen wir damit? Aber dazu komme ich später. Ich möchte verschiedene Beispiele in der Bibel aufführen. Zum einen geht es um Trauer. In 2. Samuel lesen wir, wie David um Saul und seinen Sohn Jonathan trauert. Er trauert mit dem ganzen Volk Israels, weil sie durch das Schwert gefallen ist. Da war ja Krieg. Und diese Trauer verband er mit Fasten. Er trauerte vor Gott mit dem ganzen Volk, dass König Saul und sein bester Freund gestorben ist. Es gibt ein weiteres Beispiel, es ist eine Krankheit. Und da lesen wir, wie David sehr lange fastete für das Kind, der mit Bathseba in Ehebruch gezeugt hatte. Er fastete sehr lange, und in dem Moment, wo das Kind dann doch starb, dann hörte er mit dem Fasten auf. Seine Diener fragten, wieso. Er sagte: Was bringt's? Es hat nichts gebracht. Der Herr hat ihn genommen. Harter Text. Aber in diesem Kontext, wo David um sein Kind gefastet und gebetet hat, und dennoch ein Rückschlag. Oder? War das Fasten und Beten in dem Kontext falsch? Oder hat er nicht genug gefastet und gebetet? Nein. Hat nicht mit seiner Ehrgeiz zu tun, hat nicht mit seiner Trauer zu tun. Wir lesen auch im Psalm 35, wie er, wie einer von ihnen schwer krank war, zog ich in Trauerkleider an, fastete für ihn und betete mit gesenktem Kopf. Und hier lesen wir von einem Mitgefühl, ein Mitgenommensein von das Leiden der anderen. Wenn ein anderer leidet, dann leide ich mit ihm mit. Beziehungsweise, das ist das Herz Gottes, denn wenn wir leiden, leidet er mit uns mit. Und wenn wir mehr von Gottes Herz ergreifen und von ihm verändert werden möchten, dann wird es auch so werden, dass du und ich, wir werden mitgezogen, wir werden mitleiden mit unserer Brüder und Schwestern. Für den Beten, für den Stärken, für den Fasten. Es wurde auch in Bedrängnis gefastet und gebetet. Als Josaphat wegen der Angriffe der Ammoniter und Moabiter in der Bedrängnis kam und keinen Ausweg sah, rief er ein Fasten für ganz Juda auf. Also voll Panik, Feinde greifen an, was tue ich? Ich wende mich zu jemandem hin. Und wie? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und sogar auch mit ganzer Leib, indem dass ich sage, hier, ich will mich nicht gönnen einen Steak. Nein, ich will fasten, ich will beten, ich will zeigen, ich brauche Gott. Wir lesen in Esra über ein großes Vorhaben, eine Reise, die er nehmen sollte. Ah, jetzt soweit. Einmal zurück. Genau, da. Da lesen wir, am Kanal von Abba forderte ich die Versammelten auf, zu fasten und sich Gottes Willen zu beugen. Wir wollen ihn bitten, uns und unsere Kinder mit unser Hab und Gut auf der Reise zu beschützen, lesen wir. Esra war in der Vorbereitung zur Rückkehr mit einem Teil des Volkes nach Jerusalem zurück. In dieser Zeit sucht er für seine Reise und das da verbundene Vorhaben den Herrn, damit eine Zeit des Fastens verbunden, was mit einer Zeit des Fastens verbunden war. Wir lesen in der Bibeltext, er traute sich nicht zum König gehen und bitten, dass er Militär zum Begleit bekommt. Denn er hatte vorher gesagt, wenn der Herr uns ausruft, wer wird uns Herr mitgehen? Und da, ja, jetzt habe ich mein Maul etwas weit aufgerissen und da hat er gesagt, okay, lasst uns beten, lasst uns fasten, dass Gott unsere Reise gut begleitet. Dass wir gut ankommen, das war eine lange Reise. Wir lesen auch in Daniel 9, Vers 3, da spricht Daniel über, in dem Kontext von geistlicher Erkenntnis. Er hat eine Erkenntnis bekommen, wie das Volk Gottes weggegangen ist. Da flehte ich zum Herrn. Da flehte ich zum Herrn, meinen Gott, und ich fastete und zog Trauergewand aus Sachtuch an und streute Asche auf meinen Kopf. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ach Herr, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben, nach deinem Geboten lieben. Gott sucht Antwort vom Herrn. David sucht Antwort von Herrn, Entschuldigung. Das ist für ihn mit einer tiefer Phase eigene und stellvertretende Buße für sein Volk verbunden und wird mit einer Fastenzeit begleitet. Das kennen wir hier in Deutschland, Fastengebetstag. Wir kennen das, als wir fastet und gebetet haben für das, was schiefgelaufen ist, wenn man so milde sagen darf. Und auch der stellvertretende Buße für sein Volk. Somit ist das Thema schon etwas bekannt. Auch Buße allgemein, jetzt Buße ist ja nicht so, es tut mir leid, Herr. Wir wissen, dass Sünde in Gottes Augen
dramatisch ist. Und wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre, wir keinen Zugang zu ihm hätten und keine Hoffnung auf Ewigkeit, sondern auf Verdammnis. Aber Buße ist eine Rückkehr, eine Wiederbesinnen und erkennen, ja Herr, ich habe falsch getan und ich drehe um und sage, ich möchte deinen Weg wieder gehen. Und Buße ist, wo Gott sagt, komm zu mir. Es ist ein Ausruf. Und in Joel lesen wir, so spricht der Herr, auch jetzt noch könnt ihr zu mir zurückkommen. Danke, Frank, übrigens. Auch jetzt könnt ihr zurückkommen. Tu es von ganzem Herzen. Fastet, weint und klagt. Ja, kehrt von ganzem Herzen zu mir um. Zerreißt nicht nur eure Kleider als Zeichen der Trauer. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe grenzenlos. Er ist bereit, euch zu vergeben und euch nicht zu bestrafen. Also Buße war ein Zeichen, war eine Gelegenheit, wo das Volk Gottes gefastet und gebetet haben. Es ist auch eine Möglichkeit in unser Leben, eine Neuorientierung zu schaffen, zu fasten und zu beten, von Gott neu zu hören, von unser Leben an ihm näher herantreten und uns auf ihm zu fokussieren. Eine ganz bekannte Geschichte, das lesen wir in Jona 3. Da lesen wir, Jona ging in der Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gerufen war, rief er nach 40 Tagen, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Nineveh an Gott und beschloss zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachsten Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus Sachtuch an. Die Geschichte kennen wir viele. Er ist in die Stadt gegangen, hatte Sünde des Volkes gesehen und weigerte sich dahin zu gehen. Und hat er doch das zweite Mal der Aufforderung Gottes gefolgt und ist in die Stadt gegangen. Aber mit welchen Botschaft? Mit welchen Botschaft? Nach 40 Tagen, dann legt Gott ihm Nineveh in Schutt und Asche. Lass uns mal durch Klausel gehen und sagen, nach 40 Tagen geht er in Schutt und Asche. Was würde passieren? Ja, wenn es in Gottes Auftrag ist, dann wird Menschen sich bekehren. Aber Jona ist auf einen ganz direkten Auftrag Gottes hingegangen. Und manche Aufträge Gottes sind sehr merkwürdig. Ein paar Male um eine Stadt laufen, dann mit der Mauer einreißt und so weiter und so fort. Gottes Wege sind merkwürdig, einzigartig. Und vorher, der Ergebnis ist öfters nicht vorher zu sehen, sondern Gott ermutigt uns, Schritte des Glaubens zu gehen. Ich frage mich, was für ein hartgeschottener Kerl Jona doch sein muss. Nachdem das Volk sich bekehrt hat, hat er sich verärgert und hat nur lamentiert und gesagt, was ist das hier für ein Gott? Und Gott sucht ihm natürlich auf und sagt, wie kannst du jammern, wenn das Volk hier in der Stadt sich bekehrt hat? Also ich würde persönlich sagen, der Fasten und Gebet wäre eigentlich für Jona gedacht mit so einem harten Herzen, das wäre für ihn ja sinnvoll. Aber auch nicht nur im Alten Testament. Jetzt könnte man natürlich sagen, Altes Testament, klar, Fasten und Gebet, klar, das läuft da. Jetzt sind wir in einem Neuen Testament, beziehungsweise Jesus ist gestorben, Jesus ist aufgestanden, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir müssen nicht mehr fasten, wir können jeden Tag Steak essen. Sorry, Tobias, geht nicht. Nein, Apostelgeschichte lesen wir. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Gib Barnabas und Saulus bzw. Paulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandte sie zum Missionardienst aus. Also Tobias, tut mir leid, ne? Muss aushalten. Paulus hat 3 Tage gefastet ohne Trinken und Essen, als er blind wurde, als Jesus ihm begegnet war. Also nur als Information dazu. Aber es ist deutlich zu sehen, dass auch da, die haben gesehen, hier sind 2 Männer, Gott hat die gerufen, da ist ein Ruf auf deren Dienst. Und nicht nur sagen, okay, er will mal schauen, doch, er schau mal hin, wo er hin will. Nein, die haben gemeinsam für den gefastet und gebeten, von den Herrn zu hören, wo ist eine Richtung, wie sie hingehen, wo sollen sie hingehen. Herr, wir wollen hören von dir und wollen die Kraft und fürbitten, dass die Kraft bekommen. Und auch hier sehen wir einen hohen Grad von Gemeinschaft. Ein hoher Grad, es sind 2 Menschen in unserer Gemeinschaft. Die Gemeinde waren nicht nur 30 Leute, es war schon mehrere Hunderte zu der Zeit. Und die haben gefastet und gebetet für 2 Leute, die in den Missionsdienst gehen sollten. Wo es hingehen sollten, dass Gott sie Kraft schenkt und so weiter. Es besteht auch die Möglichkeit für uns, füreinander. Und das haben wir ja schon gestartet. Das finde ich ja echt klasse, dass wir die Möglichkeit gefunden haben, spontan, relativ unorganisiert am Anfang, jetzt lass uns mal machen, hier, wir starten 40 Tage Fasten und Gebet. Ich bin völlig geplättet. Ich bin geplättet. Wir haben ja unser jährliche Fastengebetzeit und jetzt kommt die Idee, lass uns mal 40 Tage Wechsel eins nach dem anderen, einen Tag Fasten und Beten. Übrigens, Sven ist heute dran, bete für ihn. Ja? Die Steaks laufen vor seinen Augen. Ja, ja. Nein. Und wir haben gefunden, das sind so viele Leute, innerhalb von ein paar Tagen ist die Liste voll. Wuff, und jetzt sitzen wir hier und gucken, wie wir die Tage zu zweit oder zu dritt füllen. Ich sage nochmal, wow. Und das ist das, was die ihnen da gemacht haben. Wir beten, wir fasten füreinander. Für das Anliegen meiner Brüder und Schwester. Das ist krass. Lass uns so weitermachen. Keine Angst, ich meine nicht 40 Tage nach den 40 Tagen, sondern ich meine nur, lass uns mit dem Herz anfangen. In Gebet und Fasten hinein werden wir oft das Reden des Herrn in einer sehr klaren und deutlichen Weise erfahren. Schlüssel. Es wird mancherorts behauptet, dass Fasten und Gebet der Schlüssel zur Gebetshörung ist, der Schlüssel für Heilung, für Erhörung Gottes ist. Und dem muss ich leider so ein bisschen Widerspruch dazu geben, weil im Reich Gottes gibt es kein Patentrezept, wo ich sage, okay, ich mache das, dann wird es einfach klappen. Also wie ein Waschmittel anwenden kann, um dann todsicher der richtige Ergebnis zu bekommen. Oder jetzt einer von den Programmierern hier, wenn ich den und den Code eingebe, dann läuft das und dann kommt es durch. Oder Pascal, du wirst mir mehr sagen dazu können. Ne? Oder alle wissen das nochmal, wenn ich ein bisschen Sahne tue, dann wirkt es alles gut, ne? Genau, richtig. Aber ist leider nicht so. Warum? Gott ist ein Gott der Beziehung. Und in Beziehung gibt es keinen Automatismus. Er möchte Beziehungen mit uns vertiefen und immer wieder neu aufbauen. Und er lädt uns ein, von ihm zu lernen, in der Abhängigkeit von ihm zu leben, ohne dabei zu verzweifeln, dass nicht sofort das Antwort bekommt. Gott lädt uns ein, von ihm abhängig zu werden. Allerdings, diese Abhängigkeit haben wir uns doch schon längst abgewöhnt. Wir sind ja keine Kinder mehr. aber Kinder Gottes schon. Und wir haben einen großen Daddy da oben, wo wir lernen können, an ihm zu halten, an seiner Hand zu halten. Und so gehen, wo er hingeht, zu sagen, was er sagt. Und der Abhängigkeit ist, dass wir zu ihm schauen. Was möchtest du jetzt in diesem Moment? Ein toller Daddy, voller Geduld. Aber in unserer doch sehr bequem gewordenen Gesellschaft, auch mit viel Lustgewinn dabei, geht es meistens darum, wie geht es mir besser? Was kann ich denn tun, um ein wenig mehr Nervenkitzel oder Befriedigung zu haben? Und leider ist diese Entwicklung auch unter uns nicht so vorübergegangen. Es liegt in vielfacher Betonung auf den Moment, das, was ich jetzt Moment erlebe. Nicht so sehr auf der Beziehung, Beziehung untereinander, Beziehung mit Jesus. Bequemlichkeit und der eigene Bedürfnisse haben oft starken Raum bei uns gewonnen. Dabei ist beobachten, dass das biblische Fasten an Bedeutung verloren hat. Wobei wir da in dem Bereich, muss ich dazu sagen, wir sind da auf einem guten Weg. Biblisches Fasten, habe ich gesagt. Ja, biblisches Fasten, weil es nicht um einen Hunger geht, Hungerkur geht. Es geht nicht um einen Abnehmkurs. Also hier rede ich nicht fit mit dem Bibel, biblische Tipps zum Abnehmen, schnell schlank werden mit dem Bibel. Biblisches Fasten auch nicht, wie König Darius in Daniel 6,19 beschrieben wurde. Also dieses Fasten gefällt mir eigentlich am besten. Daniel, sein jetzt gewordener Freund, allerdings jetzt liegt Daniel in der Löwengrube. Und der König David, König Darius fastete die ganze Nacht. Für ihn, die ganze Nacht. Ja gut, das tue ich ja meistens auch, wenn ich schlafe. Wobei da muss man sagen, die Tradition war ja da anders. Da hat man ja zu der Zeit eher nachts gefeiert und richtig so reingehauen und getanzt. Und es steht in der Bibel, er hat gefastet den ganzen Nacht und hat keine Frauen zu sich gelassen. Wow, ich muss schon sagen, das ist eine Leistung. Biblisches Fasten ist keine fromme Askese, keine Peitschen mein Fleisch, ich muss der Fleisch widerstehen. Es ist auch kein disziplinarischer Entzug von Speisen und Genuss. Es geht beim Fasten darum, freie Zeit und Konzentration. Für was? Genau, für das Gebet und die Gemeinschaft mit Gott zu bekommen. Durch Fasten und Beten werden Dinge des Alltags aus der Seite geräumt. Der bewusst Verzicht verhilft seinen Blickwechsel. Weg von den eigenen Bedürfnissen, weg von den Schnitzel, des eigenen Wollen, den eigenen Aktionen, den eigenen liebgewonnenen Gewohnheiten, hin zu innerer Ruhe und Hören auf Gottes Stimme. Freie Zeit durch nichts essen, freie Zeit durch einen ausgeschalteten PC, Fernseher, Radio, freie Zeit durch die nicht gelesene Tageszeitung, freie Zeit. Wozu? Zum Beten, zum Hinhören, in der Gemeinschaft mit ihm einzutauchen. Indem ich mir Zeit zum Fasten nehme, praktiziere ich Hingabe dem Herrn. Ich gebe einen Teil meiner normalen Rechte auf, um mich Gott hinzugeben. So ist Fasten Hingabe an den Herrn. Also keine Askese, keine Hungerkur, sondern ich gebe mir den Herrn hin. Und es ist ja nicht so, dass ich mir hingebe und er sitzt da auf seinem Thron, ja, der kommt da jetzt angekrochen. Nein. Was haben wir vorgesungen? Er ist nicht bei den Sternen. Tobias, wo bist du? Wie geht das Lied? Er ist nicht bei den Sternen? Sondern er kommt uns nah, wenn wir ihm rufen. So um den Sinn. Ne? Stimmt's? Ja. Du sollst Leiter sein. Hey. Wenn wir ihm nähern, nähert er uns. Automatisch. Es ist ja nicht so, dass er sitzt da und wartet, dass ich die 20 Schritte mache, sondern wenn ich, wie bei dem verlorenen Sohn, kennen wir dort die Geschichte? Der verlorene Sohn ist da hinten und der Vater sieht ihn und der Vater läuft in Geschwindigkeit ihm gegenüber. Und so läuft Gott auch uns gegenüber. Aber um in uns zu wirken, braucht Gott Menschen mit Herzen, die sich an ihm hingegeben haben, ihre Rechte aufgegeben haben. Sagt, du bist mein Herr, du bist mein Gott, du sagst und ich gehe. John Wesley lehrte, dass die Urgemeinde jeden Mittwoch und Freitag fasten sollen und rief alle Methodisten dazu auf, es auch zu tun. Er ordinierte kein Mann in Dienst, wenn es zu einem geistlichen Amt, der nicht bereit war, an diesen beiden Tagen bis um 16 Uhr zu fasten. Das muss ich schon sagen. Charles H. Spurgeon sagte, unsere Fasten- und Gebetszeiten sind in der Tat große Tage. Nie steht das Himmelstor weiter offen. Nie sind unser Herzen der Herrlichkeit näher als dann. Diese Begrifflichkeit finde ich schön, wobei ich muss da auch dazu sagen, das Himmelstor ist immer offen. Die Frage, ob unsere Herzen offen sind. Das Himmelstor zu sehen und willkommen zu heißen. Herzen, Fasten ist eine Herzenhaltung. Das hebräische Wort für Fasten bedeutet das demütigen sich beugen vor dem heiligen Gott. Es ist eine Haltung des liebenden, demütigen Herzens, die leere Hände und das Wunsch ist nach ein Mehr von Gott, mehr von seiner Gegenwart, mehr von seinen Wirken, mehr von seinem Heiligen Geist. Und ich möchte behaupten, das Fasten ist ja eigentlich nicht für Gott, dass er dein Herz sieht. Das Fasten ist ja nicht, dass du betonst, ja, ich meine es ernst, Gott. Er kennt dein Herz, besser als du es selbst kennst. Das Fasten ist für dich, für mich, um einen Blickwechsel zu bekommen, für dich und mich, dass wir uns bewusst an ihm wenden. Pastor Mike Bickle, der Gründer der International House of Prayer, International House of Prayer kann man übersetzen, internationales Haus des Gebets in Kansas, schreibt, geistliches Leben ist gelebte Liebesgeschichte mit Gott. Wenn du ein rechtes Verständnis für das Herz Gottes hast, wenn du siehst, da ist ein Gott mit einer zärtlichen Liebe zu dir, der einen brennenden Verlangen gerade für dich hat, dann wird es in deiner ganzen Art und Weise, wie du Gott siehst, verändern. Das gibt dir dann Kraft und ein Lebensstil des Gebets und Fasten zu praktizieren. Wenn du anfängst, Gott zu genießen, weil du nämlich weißt, dass er Freude an dich gegenzu empfängst. Moment, Schuld. Wenn du anfängst, Gott zu genießen, weil du nämlich weißt, dass er Freude an dir hat, selbst wenn du schwach bist. Wenn du anfängst zu glauben, dass Gott dich genießt und im Gegenzug anfängst, ihn zu genießen, dann suchst du nach Möglichkeiten, wie du mehr Zeit für ihn hast im Gebet. Er schreibt weiter: Ich hatte mir immer nach Entscheidungen umgesehen, um meine Gebetszeit zu verpassen. Als ich anfing, ein neues Verständnis für Gott zu bekommen, fing ich auch an, ein neues Verständnis von mir selbst zu bekommen. Wer ich eigentlich in Christus bin. Und da fing ich an, Gebet und Fasten zu genießen. Prägnant, schön geschrieben. In Markus 2 lesen wir, als die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten, zweimal pro Woche meistens. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer und deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange die den Bräutigam bei ihnen haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann, an jedem Tage, werden sie fasten. Und als Gemeinde haben wir jetzt diese 40 Tage. Diese 40 Tage, die jetzt gestartet hat, und ich bin begeistert, wie viele sich da eingetragen haben. Und wie gesagt, es besteht noch die Möglichkeit, weiter die Doppelbelegung oder dreifache Belegung da zu setzen. Hat man die Möglichkeit, einen Tag auf das Essen zu verzichten, auf Gott zu fokussieren und für die Anliegen, die auch dann gesagt wurde, zu beten. Für Geschwister, für die Gemeinde, für einen neuen Pastor und weiter. Wir haben auch Gebetsanliege heute gehört, wo man sagen kann, nehme ich mit, bete ich für zu Hause. Und ich finde, es ist schon krass, dass dieses Jahr unsere Fastengebetszeit sozusagen von diesen 40 Tagen umarmt wird. Es fängt vorher an und hört später auf. Aber es wird so umarmt von dieser Zeit, von den Geschwistern, die vorher und nachher fasten und beten. Und morgen fangen wir an, diese Woche Salz und Licht. Das ist deine Bestimmung. Das Thema gibt, was ist deine Bestimmung? Was ist Salz und was ist Licht und was hat Jesus dazu gesagt? Für manche eine bekannte Verse, aber was bedeutet das letztendlich für mich und für dich? Wir werden zusammenkommen jeden Abend um 7:30 Uhr, wenn wir ein haben, wir werden eine kurze Botschaft geben und wir wollen Zeit, viel Zeit haben, miteinander zu beten. Und am Samstag werden wir eine Fasten- und Gebetsfeier haben. Das fängt um 16 Uhr an. Da wird es auch eine Botschaft geben. Wir werden eine Zeit auch des Gebets haben. Wir wollen dann bewusst der Woche dann mit einem Abendmahl abschließen und nach dem Abendmahl wollen wir Gemeinschaft haben, wollen wir, die es möchten, eine Fasten brechen mit einer leichten Suppe und dann der Woche so abklingen lassen. Und ich lade euch alle dabei zu sein, ermutigt zu werden, untereinander dabei zu sein, denn eine Gemeinschaft lebt davon, dass du da bist, damit ich von deinem Gebet bereichert werden kann. Damit möchte ich abschließen ein Gebet. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du uns das Vorrecht geschenkt hast, dir näher zu kommen. Ich danke dir, dass du uns einlädst, immer wieder dich zu suchen. Und du bist da mit offenen Armen Und wir dürfen sagen, Papa, danke, danke, dass du ihn annimmst. Danke, dass du ihn in deine Arme annimmst und dass wir in deine Nähe sein dürfen. Du bist kein ferner Gott, sondern ein naher Gott. Ich danke dir, Jesus, dass du alles gemacht hast, damit ich kommen kann. Du bist gestorben, du bist auferstanden und von deinem Tod und von deiner Auferstehung lebe ich heute, dass ich Vergebung des Vaters erlangen kann. Ich danke dir, dass wir diese Woche mit dir und miteinander ganz bewusst gehen dürfen, einen Blickwechsel bekommen, wo wir auf dich schauen, auf deine Stimme und nicht so auf meine Bedürfnisse und das, was ich so gerne möchte, sondern was du möchtest. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde, jeder von uns, unsere Geschwister, alle von uns, dass du zu uns sprichst, dass du uns Anweisungen schenkst. Ich danke dir, Herr, dass du diese Gemeinde gesetzt an diesen Ort und dass wir wissen dürfen, dass du uns an der Hand hältst und uns Tag für Tag trägst. Und ich danke dir für das Lied, das wir vorher gesungen haben, Jesus, dass du uns näherst, dass du uns näherst, wenn wir dich suchen. Dass wenn wir dich nähern, du bist nicht oben an den Sternen, nein, du bist nah und du bist gnädig und du bist gut. So Jesus, lass diese Woche krasse Woche werden. Amen.